Assalamu alaikum erst nochmal an alle, von mir auch. Ich war letztes Mal nicht da und habe sie schon vermisst und euch nach 2 Monaten. Ja, das Thema ist heute also das Herz reinigen und Neid überwinden. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ich sage zur Einleitung noch kurz was, weil das letzte Mal schon länger her ist und ja auch einige neue dazugekommen sind. Also die Grundlage für diesen Vortrag und auch noch einige andere, die inshallah folgen, ist dieses Buch. Ich kann das auch mal rumgeben. Und zwar mit dem Titel Purification of the Heart von Sheikh Hamza Yusuf, auf Englisch, wie der Titel erkennen lässt. Sheikh Hamza Yusuf, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist ein amerikanischer Gelehrter. Er ist ein Konvertit, also relativ jung, mit, ich glaube, 17 oder 18 zum Islam konvertiert und hat dann halt in der islamischen Welt, in Mauretanien und anderen Ländern, den Islam sehr intensiv studiert und ist seit einigen Jahren wieder in Amerika und hat dort eine islamische Universität mitbegründet, das Zaytuna-Institut, hat einige Bücher veröffentlicht, vor allen Dingen Übersetzungen und vor allen Dingen kann man auch seine Vorträge im Internet eigentlich überall finden und die sind eigentlich alle zu empfehlen. Dieses Buch ist eine Übersetzung und ein Kommentar von einem Lehrgedicht. Das Gedicht heißt Mataratul Qulub, also die Reinigung des Herzens, stammt von einem mauretanischen Gelehrten, Imam Maulud. Dieses Gedicht wiederum beruht im Inhalt sehr stark auf dem Werk von Imam al-Razali, Hiarulum ad-Din, eben der Teil, wo es um die Herzenskrankheiten geht. Und er hat das eben in Gedichtform sozusagen zusammengefasst und Hamza Yusuf hat das übersetzt und kommentiert. Und noch ein Hinweis zu dem Buch, das hat ein sogenanntes Creative Common Copyright, das heißt, man darf es kopieren und weiter verbreiten, wenn man auf die Quelle hinweist. Und im Vorwort hat er extra auch noch gesagt, dass wer nicht genug Geld hat, um sich das Buch zu besorgen, an den Verlag schreiben sollte, die schicken das einem dann. Also ihm geht es wirklich bei diesem Buch um die gute Sache. Und es gibt auch bei YouTube, habe ich gesehen, eine Audioreihe, also wo er selber quasi dieses Buch durcharbeitet mit einer Gruppe von Leuten und das kann man sich also auch anhören. Und die ganze Absicht des Buchs, das lese ich jetzt kurz vor aus dem Klappentext. Er schreibt also, wenn wir die Probleme und Schwierigkeiten auf der ganzen Erde genauer betrachten, werden wir finden, dass sie in den Herzen der Menschen ihre Wurzel haben. Begehrlichkeit, der Wunsch anzugreifen und auszubeuten, das Verlangen, die natürlichen Ressourcen zu rauben, die unbeherrschte Liebe zu Besitz und andere Übel, sind Manifestationen von Krankheiten, die nirgendwo als im Herzen zu finden sind. Jeder Verbrecher, jeder Geizhals, jede Person, die Missbrauch betreibt, spottet, veruntreut, voller Hass ist, tut das, was sie tut, aufgrund eines kranken Herzens. Wenn du also die Welt verändern willst, fang nicht damit an, das Äußere in Ordnung zu bringen, verändere stattdessen den Zustand des Inneren. Und das ist auch also die Interpretation des Verses, der häufig zitiert wird, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Also Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, bevor sie nicht ändern, was in ihnen selbst ist. Und das Buch behandelt eben verschiedene Krankheiten des Herzens und wie man die behandeln kann. Und zwar jeweils sozusagen ein theoretischer Zugang, also was man wissen muss über diese Krankheit des Herzens, was sie eigentlich bedeutet. Das betrifft also das Denken und das Glauben. Und den Glauben und dann eben einen praktischen Zugang, also wie man handeln kann, um diese Krankheit zu behandeln. Und zu den Krankheiten gehören eben solche Dinge wie Geiz, Hass, Neid, Angeberei, Eitelkeit, Ärger, Unzufriedenheit mit der Bestimmung Allahs, Angst vor Armut und viele andere Sachen und ganz vieles davon kommt uns bekannt vor, denke ich, oder sollte uns bekannt vorkommen. Und einige von diesen Themen werden wir dann inshallah behandeln. Ich habe zuerst diese Audioreihe entdeckt bei YouTube und mir dann später das Buch besorgt. Und man hat ja, also ich zumindest, ich habe schon viele Vorträge gehört über Tazkiyatun Nafs, also die Reinigung des Herzens und Verbesserung des Charakters. Und häufig sprechen Muslime dann auch in dem Zusammenhang über Eigenschaften und Charakter, dass man auch dadurch den Islam gut darstellen sollte zum Beispiel. Ne? Ich habe aber also es hat eine Weile gedauert, bis ich angefangen habe, das aufs Sein und auf das Herz zu beziehen und nicht nur auf das Verhalten. Weil es ist ja ein Unterschied. Also es geht nicht nur darum, dass man ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt, auch schon gar nicht jetzt mit diesem Hintergedanken, okay, die Leute sehen mich jetzt als Muslim, jetzt muss ich mich gut verhalten, damit dann die Leute ein gutes Bild vom Islam haben. So, das ist ja sehr um die Ecke gedacht eigentlich. Ne? Also eigentlich sollte dieses gute Verhalten nicht so berechnend sein, sondern einfach aus unserem Herzen herauskommen. Und zwar deshalb, weil wir eben, das ist eben nichts, was einem unbedingt in die Wiege gelegt wird, sondern das muss man, daran muss man arbeiten. Das ist, manchen Leuten ist das vielleicht gegeben, aber den meisten von uns nicht. Und wir haben alle möglichen Herzenskrankheiten. Und es ist für uns insbesondere wichtig, auch im Hinblick auf den jüngsten Tag. Es gibt einen Vers in der 26. Sure, wo es heißt, also es geht um den jüngsten Tag, und es heißt, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَعْطَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Also der Tag, an dem Besitz und Kinder nichts nützen, und nur derjenige, der mit einem gesunden oder mit einem heilen, also Salim, Herzen zu Allah kommt, ist derjenige, also der Nutzen hat an diesem Tag, der an diesem Tag gerettet wird. Und ein gesundes Herz bekommen wir, indem wir uns auf Allah ausrichten. Was ist der Zusammenhang? Wenn wir diese guten Eigenschaften, wie zum Beispiel Barmherzigkeit, Liebe, Geduld, Nachsichtigkeit und alle diese Dinge uns aneignen, dann bedeutet das zugleich eine Annäherung an Allah, weil Allah eben der Barmherzige ist, der Geduldige, der Liebende und der Nachsichtige. Und wer das erreicht oder sich auf diesem Weg befindet, Allah näher zu kommen, der muss eben nicht erst überlegen, okay, ich sollte mich jetzt so verhalten, weil, sondern der verhält sich einfach so. Das ist seine Natur geworden. Und dieses gute Verhalten fließt einfach aus seinem Herzen heraus. Und das ist, wie gesagt, also ganz wichtig ist halt, dass das eine Sache ist, mit der man nie fertig wird. Also ich habe mir dann damals diese YouTube-Audio-Reihe angehört mit irgendwie 30 Teilen. Und als ich dann durch war, dachte ich so, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Weil das ist, alle diese Dinge betreffen einen irgendwie. Und man, wenn man sich damit beschäftigt, dann ist man sich für eine Weile dessen bewusst, versucht auch was zu verbessern. Aber wenn man nicht dranbleibt, dann automatisch hat man auch wieder Rückfälle. Und deswegen ist das nichts, was man sozusagen einmal abgehakt hat. Wenn man das alles mal durchgenommen hat, dann hat man es erledigt, sondern das ist eine Lebensaufgabe. Ja, und heute soll es um Neid gehen. Neid ist also eine sehr verbreitete soziale Krankheit. Sheikh Hamza Yusuf schreibt, dass für einige Gelehrte Neid sogar die Wurzel aller Krankheiten ist. Die meisten anderen nehmen als Wurzelkrankheit sozusagen die Habgier oder Begehrlichkeit. Aber man sieht schon, dass das sehr eng zusammenhängt, weil jemand, der habgierig ist, der ist auch tendenziell eben schnell neidisch auf andere Leute. Und man sieht auch daran, dass Neid ja eine besondere Bedeutung hat, weil Neid der Grund für die erste schlechte Tat in der Welt war. Und das war Scheitans Weigerung, dem Befehl Allahs zu gehorchen und sich vor Adam a.s. niederzuwerfen. Und er war also neidisch, weil eben Adam als Statthalter ausgesucht wurde und nicht er selbst. Und hat sich dann eben arrogant geweigert, Adam a.s. diese Ehre zu erweisen. Und hier sieht man auch einen sehr engen Zusammenhang zwischen Neid und Arroganz. Also die Menschen, die arrogant sind, die gönnen auch eher anderen Menschen nichts, weil sie denken, sie haben das selber eher verdient als andere Leute. Und Hamza Yusuf schreibt dann auch, dass Neid so eine Mindset, also so eine Geisteshaltung verursacht, die es dem Neider unmöglich macht zu sehen, was sein Fehler ist. Also Shaitan war auch nicht in der Lage zu sehen, dass er da was falsch macht. Er war absolut überzeugt davon, dass er das nicht nötig hat, sich vor Adam niederzuwerfen und dass er besser ist. Also das ist der erste Punkt. Neid zu zeigen heißt, eine Eigenschaft von Shaitan zu zeigen. Das sollte einem schon mal bewusst sein. Jetzt ist die Frage, was ist Neid überhaupt? Ist das alleine, also es ist nicht einfach nur der Wunsch, etwas zu haben, was jemand anders hat. Also das ist noch nichts Schlimmes. Wenn jemand sich etwas wünscht, was andere Leute auch haben, heißt noch nicht, dass er neidisch ist. Sondern Neid fängt dann an, wenn man dieser anderen Person, die diese Sache hat, die man sich selber wünscht, diese Sache nicht gönnt. Und sich eigentlich wünscht, dass er oder sie diese Sache verliert. Und sogar, wenn man in der Lage wäre, auch Mittel ergreifen würde, damit diese Person diese Sache verliert. Also zum Beispiel kann man neidisch sein, dass ein Kollege oder eine Kollegin befördert wurde und man selber nicht. Man denkt vielleicht, man hätte das eher verdient und nicht der andere. Und das kann man, da kann man sich halt reinsteigern bis zu einem Punkt, wo man sich wünscht, dass dieser Kollege die Stelle wieder verliert oder dass ihm diese Position wieder entzogen wird. Oder man hat sich verliebt, möchte eine bestimmte Person heiraten, aber diese Person heiratet jemand anderen. Das ist sehr schwer dann auch. Also, dass man dann nicht dieser anderen Person, die geheiratet hat, nicht wünscht, dass diese Ehe nicht hält, zum Beispiel. Ne? Also das ist dann, und noch schlimmer natürlich, wenn man irgendwelche Mittel unternimmt, um da Zwietracht zu säen, das wäre natürlich, also das ist dann definitiv sehr schädlicher Neid. Und mit Neid ist es eben auch so, das ist etwas, was tatsächlich Schaden anrichten kann für den, der beneidet wird. Deswegen haben wir auch in der Schutzsure Al-Falaq, heißt es ja, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ und dann مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, also vor dem Neider, wenn er neidet. Und es gibt ein Hadith, wo es heißt, dass für jeden, der von Allah Segnungen bekommen hat, es auch jemanden gibt, der ihn beneidet. Also alle Segnungen sind mit Neid verbunden und deswegen muss man sich auch davor schützen. Das heißt, anzunehmen, dass Neid schadet, ist kein Aberglaube. Also der Islam hat sich ja gegen Aberglaube gewandt und eine Reihe von Dingen, zum Beispiel als einmal dass diese Sonnenfinsternis gab beim Tod des Sohns des Propheten Ibrahim, hat der Prophet extra darauf hingewiesen, dass die einfach nur so, also einfach, weil Allah das wollte, die Sonne sich jetzt verfinstert hat, nicht wegen dem Tod seines Sohnes, und er hat da hat versucht, Aberglauben da in jeder Hinsicht auch zu bekämpfen. Aber das ist kein Aberglaube, also das ist ein Fakt. Und es gibt noch einen anderen Hadith, wo es heißt, Al-Ainu Haq, also das böse Auge oder das schlechte Auge ist wahr, ist Realität. Und deswegen suchen wir eben auch bei Allah Zuflucht davor. Aber es gibt eben auch Leute, die diese Angst vor Neid extrem übertreiben. Und da muss man sich eben auch bewusst sein, dass dieser Neid einem auch nur insoweit schaden kann, wie Allah das will. Also natürlich ist Allah, hat er die Macht über denjenigen, der neidet, und entscheidet, inwieweit dieser Neid. Neid ist auf jeden Fall eine Krankheit, die so alt ist wie die Menschheit, aber wahrscheinlich kann man sagen, dass sich das in unserer Zeit noch mal verschärft hat. Davon hat Sheikh Hamza Yusuf jetzt gar nicht gesprochen, aber ich habe das kürzlich gelesen, dass es eine Studie gibt, die belegt hat, eine Studie der Humboldt-Universität und der Technischen Universität Darmstadt, dass Facebook Neid hervorruft. Wer hätte das gedacht? Da hätte ich jetzt keine Studie zu gebraucht, aber auf jeden Fall haben sie es dann nochmal belegt. Und zwar tatsächlich in so einem Ausmaß, dass die Lebenszufriedenheit von Facebook-Nutzern beeinträchtigt ist. Von vielen. Und das ist auch kein Wunder, also wenn man sich das so überlegt, dass jemand, der vielleicht irgendwie mit seinem Leben jetzt nicht so 100% zufrieden ist, diese Timeline sieht von allen anderen Leuten, die irgendwie auf Reisen sind, geheiratet haben, Kinder bekommen haben, befördert worden sind. Das muss ja auch immer alles gepostet werden. Und dann so das Gefühl hat, ja, alle anderen haben ein tolles Leben, nur ich nicht. Und sie haben dann gesagt, also ich zitiere jetzt mal aus einer Pressemitteilung über diese Studie. Die Studienleiterin hat gesagt, paradoxerweise können die Neidgefühle der Nutzer häufig zu einer ausgeprägteren Selbstpräsentation auf Facebook führen, die wiederum Neidgefühle bei anderen hervorruft. Ein Phänomen, das die Forscher als Neidspirale bezeichnen. Also man hat dann das Gefühl, man muss jetzt ein bisschen nachziehen und auch die tollen Ereignisse posten, und dann löst das wiederum Neid aus bei anderen und so weiter. Und das ist schon bedenklich. Ich meine, wenn man, ich weiß jetzt nicht, wie viele Nutzer mittlerweile Facebook hat, aber man hat, das ist da irgendwie die halbe Weltbevölkerung oder sowas in der Art. Also das betrifft wirklich viele, viele Menschen, und das ist für uns auf jeden Fall ein Hinweis, dass man mit Facebook und überhaupt jetzt mit dem Internet sehr vorsichtig umgehen sollte. Also entweder man guckt sich sehr genau an, wer die Freunde sind, die man da hat, oder man muss ja vielleicht nicht das ganze Foto-Hochzeitsalbum da reinposten oder irgendwie, ja. Also mit Bildern von Kindern zum Beispiel wäre ich sowieso vorsichtig und alle diese Dinge. Ich meine, das sind so, das, zum Beispiel die Liebe zu Kindern oder Kinder ist ja auch so etwas, was im Koran erwähnt wird, dass das zum Schmuck des Diesseits gehört. Also das ist auch was, wo viele neidisch drauf sind tatsächlich, wenn sie das selber nicht haben. Mhm. Und solche Dinge, also man muss wirklich, dessen sollte man sich auch bewusst sein, abgesehen jetzt von anderen Problemen, wie was Privatsphäre und so weiter betrifft, aber man kann eben auch Neid damit hervorrufen. Und man muss sich ja nicht selber sozusagen, also sich vor Neid schützen, heißt eben auch, dass man diese Selbstdarstellung nicht übertreibt. Der größte Schaden allerdings, den Neid hat, ist der für den Neider selbst, also nicht für den, der beneidet wird, sondern derjenige, der neidisch ist. Es gibt einen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, hütet euch vor Neid, denn der Neid frisst die guten Taten auf, wie das Feuer den Brennstoff auffrisst. Überliefert bei Abu Dawud. Also das heißt, Neid vernichtet den Lohn für die guten Taten. Warum ist jetzt Neid so schlimm? Eine Sache ist, dass man sich bewusst sein muss, dass wenn man sich wünscht, dass jemand anderem was weggenommen wird, was Allah ihm gegeben hat, ist das ja gleichbedeutend damit, dass man sagt, Allah hat an der Stelle jetzt einen Fehler gemacht. Er hätte nicht dieser Person was geben sollen, sondern mir. Das ist ja eigentlich der Gedanke, der dahinter steckt, wenn man das zu Ende denkt. Und das bedeutet zum einen, dass man Allahs Verteilung von Segnungen, also Allah entscheidet halt, wem er was gibt und wem er nichts gibt, und er hat seine Gründe dafür, dass man das falsch findet und dass man auf jeden Fall natürlich mit Allahs Bestimmung unzufrieden ist. Und die Zufriedenheit mit Allahs Bestimmung ist eben eine ganz wichtige Sache, und wer neidisch ist, ist automatisch nicht damit zufrieden, sonst wäre er nicht neidisch. Was auch wichtig ist, ist, dass wir uns bewusst machen müssen, dass das, was wir jetzt vielleicht bei anderen Leuten als eine Nirma, also so eine Segnung wahrnehmen, möglicherweise für diese Person gar kein Segen ist, sondern eine Prüfung sein kann. Und gerade zum Beispiel alles, was irgendwie mit Status oder gesellschaftlicher Anerkennung zu tun hat, ist ja auch mit vielen Prüfungen verbunden. Also man kann ganz schnell Gefahr laufen, dass man die eigentliche Absicht vergisst, die mal irgendwo dahinter gestanden hat. Und dass das Diesseits immer weiter in den Vordergrund rückt, wenn man eben viel Anerkennung bekommt im Diesseits. Also vielleicht ist das auch besser für uns, wenn wir das nicht haben, was andere haben. Und vielleicht geht es sogar so weit, dass wir mit den Leuten, die das haben, Mitleid haben müssten, weil das für die gerade keine Segnung ist, sondern eine Prüfung, die vielleicht auch nicht immer bestehen. Und umgekehrt kann in Sachen, die für uns schwer aussehen, eine Segnung drin liegen, weil sie uns Allah näher bringen zum Beispiel. Deswegen, wir müssen einfach wissen, dass wir die Dinge nicht bewerten können. Also, dass wie es nach außen hin aussieht, nicht unbedingt die Realität dieser Sache entspricht. Und dass Allah seine Gründe hat, warum er dem einen was gibt, dem anderen was nimmt. Und die Gründe, vielleicht verstehen wir sie manchmal im Nachhinein in Bezug auf uns. Aber an vielen Stellen werden wir sie nicht verstehen. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe, weil das liegt im Wissen und in der Weisheit Allahs. Und da haben wir keinen Zugang dazu. Ja, das zu dieser, sozusagen zu dem Phänomen Neid. Jetzt zur Behandlung. Was macht man, wenn man das Gefühl hat, man wird neidisch? Und Imam Maulud gibt in seinem Gedicht zwei Behandlungsmöglichkeiten. Die erste ist der praktische Weg. Und er empfiehlt also, dass man genau im Gegenteil zu seinem Launen, also zu diesem Gefühl, handeln soll. Also man soll genau das Gegenteil machen von dem, was man eigentlich möchte. Also der Neider möchte dieser anderen Person am liebsten das wegnehmen, ihm schaden. Das heißt, er soll ihm etwas Gutes tun. Sheikh Hamza Yusuf sagt hier noch, dass das arabische Wort Laune oder Gelüst, was hier verwendet wird, Hawa, abgeleitet ist von dem arabischen Wort, das Fallen bedeutet. Und man sieht also hier einen Zusammenhang zwischen diesen Herzenskrankheiten und Niedrigkeit. Und er weist auch darauf hin, dass das arabische Wort für Hölle, oder ein arabisches Wort für Hölle, von der gleichen Wurzel abstammt, nämlich Hawiya. Und er sagt, die Verbindung kann eben sein, dass eine Person, die ihren Launen und Trieben unterworfen ist, im Diesseits eben in solche Tiefen der Verdorbenheit absteigt und dann im Jenseits auch noch als Konsequenz das Verderben erlebt. Also das gibt hier eben einen Zusammenhang. Und was man eben machen kann, jetzt praktisch, ist, dass man versucht, dieser Person, auf die man neidisch ist, etwas Gutes zu tun, zum Beispiel, indem man ihr einen Gefallen tut. Und dadurch soll dieses Neidgefühl quasi ausgehungert werden. Denn solche Handlungen stiften Sympathie zwischen den Personen, also die Person, der man etwas Gutes tut, die wird sich im Normalfall darüber freuen. Und dann wird die Beziehung zwischen diesen Personen verbessert und es ist dann leichter, den Neid gegenüber dieser Person zu überwinden. Das ist sozusagen ein verhaltenstherapeutischer Zugang. Der andere Zugang, der noch dazu kommt, also das ist jetzt nicht alternativ gemeint, sondern beides zusammen, ist theoretisch sozusagen, also dass man drüber nachdenkt und sich bewusst macht, dass dieser Neid einen ja nicht weiterbringt. Wenn man neidisch ist, das führt ja zu nichts. Im Gegenteil, es schadet einem selbst. Und das macht er auch deutlich an dem Beispiel des Mitarbeiters, der auf seinen beförderten Kollegen zum Beispiel neidisch ist. Wenn er sich in den Neid reinsteigert, hilft ihm das weder, die Vergangenheit zu ändern, noch irgendwie in der Zukunft weiter aufzusteigen. Im Gegenteil, er wird sich nur selber Schaden zufügen. Psychisch auf jeden Fall und was die geistige Gesundheit betrifft. Und solche starken Gefühle, solche starken negativen Gefühle über einen längeren Zeitraum können ja sogar auch physische Konsequenzen haben. Eine Beobachtung, die Hamza Yusuf noch erwähnt, ist, also er sagt, dass die muslimische Welt leider voller Neid ist und vermutet, dass also viel von dieser Rhetorik, die in der muslimischen Welt zu hören ist, gegen den Westen, eigentlich diese Ursache hat. Also auf den ersten Blick hört sich das an nach moralischer Entrüstung über die schlechte Politik der westlichen Länder, aber vieles von dieser Rhetorik wurzelt eigentlich im Neid, weil die Menschen denken, ja, die im Westen, die haben alles, die haben alle diese materiellen Dinge und wir haben das nicht. Und das ist eigentlich sozusagen eigentlich der Grund für das, was sich dann als Kritik anhört. Was nicht bedeutet, dass man nicht kritisieren darf, das sagt er dann auch noch. Bloß Kritik sollte eben immer eine konstruktive Absicht verfolgen und nicht einfach nur so ein Lamentieren sein und eher destruktiv sein. Ja, und dann in dem Gedicht, der Ratschlag, der dann kommt von Imam Maulud, ist, dass man über den Neid einfach tiefer nachdenkt, realisiert, dass Neid niemals nützt. Also es schadet eventuell demjenigen, den man beneidet, und es schadet auf jeden Fall einem selbst. Und man muss eben realisieren, dass alles, was andere Menschen bekommen, sie deshalb bekommen, weil das Allahs Wille und seine Weisheit war. Allah weiß am besten, wie und an wen er seine Segnungen verteilt, und wir wissen es eben nicht. Und die sozusagen die positive Eigenschaft des Herzens, die die Basis ist für die Heilung von Neid, ist deswegen Taqwa. Also Taqwa, die Gottesfurcht oder Gottesbewusstsein. Also das Bewusstsein dafür, dass Allah die letzte Macht über alle Geschöpfe hat und dass er eben derjenige ist, der Besitz und Fähigkeiten verteilt, und dass das nichts ist, dass es etwas ist, womit wir zufrieden sein sollten und nicht und das nicht als eine Quelle nehmen sollten für negative Gefühle. Ja, und was man noch machen kann, um den Neid unter Kontrolle zu halten, ist, dass man einfach auf jeden Fall, wenn man neidisch ist und es jetzt nicht schafft, dieser Person, auf die man neidisch ist, etwas Gutes zu tun, dass man ihr nicht schadet. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, Schaden anzurichten. Und eine Möglichkeit, die wahrscheinlich ganz viele dann mehr oder weniger bewusst nutzen, ist eben nicht besonders gut, über diese Person zu sprechen mit anderen Leuten. Sowas auf jeden Fall lassen. Weil das muss einem halt bewusst sein. Also dieser Neid, der einen dazu veranlasst, einer Person zu schaden. Und das kann eben auch schon sein, indem man nur etwas über sie sagt. Das muss ja jetzt nicht irgendwie, dass man bei ihr zu Hause einbricht oder so, sondern das sind so kleine Sachen, dass man über sie negativ spricht. Das ist der Neid, der die guten Taten auffrisst. Also damit schadet man sich richtig selbst. Und wenn man aber, also deswegen, man sollte über seinen eigenen Neid nachdenken. Man sollte sich erstmal fragen, bin ich neidisch? Wenn ja, auf wen? Was kann ich dagegen tun? Und Al-Razali sagt zum Beispiel, dass jemand, der zwar neidisch ist, aber diesen Neid hasst, das an sich selbst hasst und sich auch dafür schämt, dass er neidisch ist, diese Person ist dann nicht so ein Neider, dessen Neid die guten Taten auffrisst. Also das ist jemand, der der ist zwar neidisch und er hat es noch nicht unter Kontrolle in dem Sinn, dass er das beseitigen kann, aber er hält es so weit unter Kontrolle, dass er dem anderen nicht schadet. Und er ist sich dessen bewusst und er schämt sich. Und sich zu schämen, das ist ja dann erstmal die Voraussetzung, daran zu arbeiten. Der letzte Absatz in dem Gedicht, es gibt sozusagen verschiedene unterliegende Probleme, die zu Neid führen können. Die müssen auch nicht alle zusammenkommen. Das erste ist Feindseligkeit. Also wenn man sowieso feindselige, negative Gefühle einer Person gegenüber hegt, dann führt das auch schnell dazu, dass man neidisch ist, wenn diese Person irgendwas erreicht. Dann eine andere Ursache kann sein, dass man um die Liebe zu einer Person konkurriert mit jemand anderem. Und der Effekt davon kann auch sehr langfristig sein. Also er nennt als Beispiel, Hamza Yusuf nennt dann als Beispiel Kinder, die das Gefühl haben, sie müssen um die Liebe ihrer Eltern konkurrieren, gegeneinander. Und das kann also sehr schwerwiegende Effekte auf die psychische Entwicklung auch haben von solchen Kindern. Deswegen sollten Eltern den Kindern nicht so ein Gefühl geben, dass sie also da dass die Geschwister untereinander in Konkurrenz treten müssten. Dann Arroganz und Eitelkeit, also das hatten wir schon bei Shaitan. Eine Person, die arrogant ist und jemanden sieht, der weiterkommt als sie, hat halt schnell das Gefühl, dass diese Person das nicht verdient hätte, sondern er oder sie selbst. Und sowas gab es auch zur Zeit des Propheten, also die Vornehmen von den Quraysh, Abu Jahl zum Beispiel, Umayyah ibn Khalaf, von denen sagt der Koran, dass sie sich eigentlich insgeheim gewünscht hätten, dass sie die Offenbarung bekommen hätten und nicht der Prophet. Also die waren auch neidisch aus Arroganz. Dann ein anderes, was vielleicht sogar häufiger vorkommt, ein anderes Grundproblem sozusagen, ist schwaches Selbstbewusstsein. Also jemand, der ein schwaches Selbstbewusstsein hat, der hat auch schnell das Gefühl, dass sein eigener Wert herabgesetzt wird, wenn er sieht, dass andere mehr erreichen als man selber. Und das führt eben auch zu Neid. Und dann kommt wahrscheinlich auch noch dazu, dass Menschen mit schwachem Selbstbewusstsein sehr stark dazu tendieren, sich ständig zu vergleichen mit anderen Leuten. Und dann sieht man eben auch meistens unter diesen Voraussetzungen die eigenen Schwächen und bei den anderen die Stärken. Und dann hat man eben von sich selbst schon eine schlechte Meinung und wünscht sich diese Dinge, die andere haben, vielleicht so sehr, dass es zu Neid führt. Eine andere Sache, die er nennt, ist die Liebe zu Führungspositionen. Also dass bei Menschen, die in Führungspositionen sind, es sein kann, dass sie das nicht gut vertragen, wenn andere Leute etwas erreichen, weil sie insgesamt immer die Angst haben, ihre Position zu verlieren. Also sie wollen, dass dieses Machtverhältnis so bleibt, wie es ist. Und wenn jemand anders was erreicht, der könnte tendenziell einem gefährlich werden. Und deswegen gönnen sie das anderen Menschen nicht und werden neidisch. Also das kann auch ein Grund sein. Und dann natürlich Habgier. Das ist also, hatte ich am Anfang erwähnt, nach vielen Gelehrten ohnehin das Grundübel. Also Habgier, das haben wollen von verschiedenen Dingen, von materiellen Dingen, von Ansehen und so weiter, dass das das Grundübel ist, was alle anderen Krankheiten hervorruft. Und in einem Vers in Sure 59, Al-Hasher, sagt Allah, dass diejenigen, die vor der Habgier ihrer eigenen Seele geschützt sind, das sind die Erfolgreichen. Also wenn man das schafft, die Habgier aus der eigenen Seele zu entfernen, dann gehört man zu den wirklich Erfolgreichen. Ja, und Neid ist jetzt was wie die ganzen anderen Herzenskrankheiten auch in der Natur des Menschen liegt. Und Imam Razali rät dazu, dass man versuchen soll, diesen Fehler in einen Vorteil zu verwandeln oder in etwas Gutes zu verwandeln. Es gibt nämlich auch einen Hadith, der von positivem Neid spricht. Und zwar heißt das, Neid ist nicht erlaubt, außer gegenüber zwei Menschen. Der eine ist jemand, dem Allah Wohlstand gegeben hat und der davon spendet. Also diese Person zu beneiden, ist erlaubt, weil das ist ein Neid, also da wünscht man sich auch, diese guten Taten zu vollbringen. Also man möchte auch wohlhabend sein, um spenden zu können, nicht um reich zu sein an sich. Und die zweite Person, die man beneiden darf, im positiven Sinne, ist diejenige, der Allah Wissen gegeben hat und die es den Menschen beibringt. Und das ist natürlich jetzt Neid nicht in einer Form, dass man sich wünscht, dass diese Personen das nicht mehr haben, dieses Wissen oder diesen Wohlstand, ne? Sondern man möchte einfach selber auch diese guten Dinge tun können. Das heißt, wenn man den Neid auf Dinge richtet, die aufs Jenseits bezogen sind und nicht nur auf die Welt, dann kann man ein negatives Gefühl in ein positives umwandeln. Das ist, was so im Groben zu Neid in dem Buch nachzulesen ist. Ich wollte zum Schluss noch einen Hadith anführen und die Erläuterung dazu von Imam An-Nawawi. Er führt ihn an in seinen 40 Hadithen. Und zwar ist das ein ganz, ganz zentraler Hadith, wo es heißt, keiner von euch glaubt wirklich, bis er nicht das für seinen Bruder liebt, was er für sich selbst liebt. Also das ist das Gegenteil von Neid. Bruder natürlich heißt hier Bruder und Schwester, also für die Geschwister. Und ich lese jetzt noch die Erläuterung von Imam An-Nawawi vor. Er schreibt dazu, darunter sollten wir als allererstes und hauptsächlich eine universelle Bruderschaft verstehen, sodass es Muslime und Nicht-Muslime einschließt. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, weil man findet heutzutage Erläuterungen von diesem Hadith, die die Nicht-Muslime nicht mehr erwähnen. Also die Brüder sind dann nur die Muslime. Und das ist falsch. Also sogar in Ausgaben von An-Nawawis 40 Hadithen wird das manchmal entfernt von Leuten, die gern die Barmherzigkeit Allahs entfernen wollen. Also Bruder bezieht sich auf den Muslim und den Nicht-Muslim. Und er sagt dann weiter, jemand sollte für seinen Bruder, den Nicht-Muslim, wünschen, dass er sich seinem Herrn hingibt. Für seinen Glaubensbruder sollte er sich wünschen, dass diese Ergebung fortwährt. Deswegen ist es höchst angeraten und von Allah belohnt, für einen Nicht-Muslim um Rechtleitung zu beten. Der Hadith sollte so verstanden werden, dass in Bezug auf jemanden, der für seinen Bruder nicht liebt, was er für sich selbst liebt, nicht die Vollkommenheit des Glaubens negiert wird, nicht der Glaube an sich. Also das könnte ein Missverständnis sein, dass wenn man hört, keiner von euch glaubt wirklich, bis er nicht für seinen Bruder das liebt, was er für sich selbst liebt. Das heißt, wenn ich das nicht tue, dann ist mein Glaube irgendwie nichtig. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht hier darum, dass der Glaube, also Iman, nicht die Vollkommenheit erreicht hat. Aber das heißt nicht, dass einem der Glaube fehlt. Ja. Also das ist wichtig zu verstehen. Dann geht es weiter, das Wort Liebe, also das, was das für seinen Bruder liebt, was er für sich selbst liebt. Das Wort Liebe bezieht sich hier auf den Wunsch, dass anderen Gutes und Nützliches geschieht. Diese Liebe ist eine spirituelle und nicht eine irdische Liebe. Es liegt in der menschlichen Natur, das Gute für andere und die Auszeichnung vor anderen vor einem selbst zu verabscheuen. Also Imam An-Nawawi sagt auch, der Mensch wünscht sich eigentlich, als erstes eigentlich, dass man selber das Gute kriegt und die Auszeichnung kriegt und tendenziell auch immer eher, dass man besser ist als andere, als umgekehrt. Also es ist etwas, was nicht sofort in der Natur des Menschen liegt. Der Mensch muss sich aber gegen diese Natur stellen und für seine Brüder beten und für andere Menschen das wünschen, was er für sich selbst wünscht. Wann immer er dies nicht tun kann, ist er neidisch. Deshalb muss der Mensch sich selbst behandeln, sein Ego zwingen, mit der Bestimmung Allahs zufrieden sein und gegen sein Ego angehen, indem er für seine Feinde betet. Also sogar für seine Feinde betet, schreibt Imam An-Nawawi. Das ist jetzt nicht nur, dass man für die Muslime betet oder irgendwie für seine Verwandten, also nur für die Leute, die einem nahe sind, sondern man soll auch für die beten, mit denen man momentan zumindest verfeindet ist. Ja, möge Allah den Neid aus unseren Herzen nehmen, möge er uns Zufriedenheit schenken, dem, was er uns gegeben hat, möge er uns seine Weisheit sehen lassen, indem wir seine Gaben und Segnungen verteilt hat, und möge er unseren Glauben vollkommen werden lassen, indem wir allen das Beste im Diesseits und im Jenseits wünschen. Astaghfirullah li wa lakum. Amin. Assalamu alaikum.